Der Stefan Jansen hat so einen schönen Begriff der Wohlstandsbesoffenheit einmal ins Rennen geschmissen. Das heißt also, so richtig diese Lust auf zu sehen, ob es noch besser geht und noch besser geht und noch besser geht, die findet man wahrscheinlich woanders auf der Welt viel stärker ausgeprägt, als es in Europa ist. Da ist was verloren gegangen, auch über die Jahre hinweg. Das ist sicherlich einmal die erste Geschichte. Wir wollen einfach, dass die Leute neugierig schauen, was können wir tun, um diese ganze Transformation, in der wir jetzt stecken, einfach auch gut zu meistern. Dabei geht es, glaube ich, nicht nur um den Erhalt des Bestehenden, sondern auch die Chancen zu nutzen, die jetzt einfach alle da sind. Und da haben wir vielleicht bei der Digitalisierung in den letzten 30 Jahren, waren wir nicht unbedingt vorne dabei, wenn wir ganz ehrlich sind. Und jetzt gibt es aber trotzdem viele Chancen, die wir nutzen müssen, und Neugier ist sowas wie der Treibstoff für das.
Ja, hallo, du hörst Organisationen entwickeln, den Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Wir bei Lea begleiten Unternehmen dabei, wertschöpfende Führungs- und Zusammenarbeitsstrukturen zu entwickeln. Und ich bin, wie immer, Christina Grubendorfer. Und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder zuhörst. Sicherlich kennst du doch auch jemanden, für den oder die dieser Podcast wertvoll sein könnte. Dann teile doch bitte diese Episode. Damit kannst du uns super unterstützen. Bist du neugierig und hast du Lust auf Zukunft? Dann könnte das Ministerium für Neugier und Zukunftslust die richtige Anlaufstelle für dich sein. Ja, richtig gehört. Das Ministerium für Neugier und Zukunftslust ist eine Non-Profit-Initiative für die Kultivierung, und jetzt halte ich fest, von auf Erkenntnis ausgerichteter Neugier in Wirtschaft und Gesellschaft und der damit einhergehenden Lust auf Zukunft. Wie cool ist das denn, dachte ich, als ich das erste Mal davon hörte. Und das ist so ein paar Monate her. Und da habe ich mich auch gleich angemeldet dafür, Botschafterin zu werden. Nun walte ich heute meines Amtes als Botschafterin dieses sehr wichtigen Ministeriums und möchte für dich noch weiter erkunden, also epistemische Neugier halt, was es damit eigentlich noch so auf sich hat und wie die Idee dazu entstanden ist, wer die Köpfe dahinter sind und vor allem natürlich, wie es gerade so läuft und was es auch bringt. Und dafür habe ich mir den Initiator eingeladen. Zusammen mit Katharina Ehrenmüller hat mein heutiger Gast Patrick Rammersdorfer das Ministerium gegründet. Patrick ist leidenschaftlicher Unternehmer. Seit bald 3 Jahrzehnten berät und begleitet Organisationen, ist Gründer von Proactive. Außerdem unterrichtet Patrick an Fachhochschulen, zum Beispiel Design Thinking. Aber das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Ausschnitt. Patrick hat nicht nur gute Ideen, er setzt sie auch um. Und Patrick interessiert sich für Politik, gesellschaftlichen Wandel, Kunst, Design und Kultur. Zudem reist er sehr gerne, liebt gutes Essen und Trinken und ist darüber hinaus passionierter Motorsport- und Fußballfan und aktiver Sportler. Das passt ja dann gut zu dem Essen. Hier ist er, Patrick Rammersdorfer. Herzlich willkommen. Wie schön, dass wir hier heute sprechen.
Danke für die schöne Vorstellung und herzlichen Dank für die Einladung, liebe Christina.
Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht und ansonsten gerne meckern und korrigieren.
Alles richtig, nichts zu meckern.
Lassen wir uns dich doch ein bisschen besser noch kennenlernen. Das ist jetzt für dich eine Überraschungsfrage. Meistens schicke ich die vorher, aber ich sage jetzt ganz offen, ich habe sie dir vorher nicht geschickt. Welche 3 Ereignisse kommen dir denn in den Kopf, wenn ich dich jetzt mal so nach prägenden Erlebnissen oder Stationen in deinem Leben frage?
Eine fällt mir sofort ein und vielleicht fällt mir während des Sprechens auch noch eine zweite oder dritte ein. Also die erste, das dauert jetzt ganz kurz, war ungefähr im Alter von 14 Jahren. Ich muss dazu sagen, ich bin in einem typischen Arbeitermilieu aufgewachsen und das in einer österreichischen Kleinstadt mit namens Steyr. Und da gab es eine große Tradition in dem Viertel, wo ich aufgewachsen bin, nämlich dass man sich eigentlich so ein bisschen auf die Partei verlassen konnte, die dann alles für einen machte. Und ich habe natürlich auch in meiner Jugend Fußball gespielt im Verein und da gab es ein prägendes Ereignis, dass der Präsident des Fußballvereins, der gleichzeitig ein Parteifunktionär war, wirklich vor einem Fußballspiel, und ich muss dazu sagen, es war noch dazu auf der Herrentoilette, auf mich zukam und zu mir sagte: Na, wie sieht's aus bei dir? Würdest du gerne eine Wohnung in Münichholz, das ist das Viertel, wo ich herkomme in Steyr, würdest du gerne eine Wohnung in Münichholz haben und einen Lehrplatz in der Steyr-Taimler Buchwerke? Das war damals der größte Arbeitgeber. Und ich glaube, das war eine sehr obligatorische Frage, die man so einen 14-Jährigen stellt, um ihn sozusagen in die Fittiche der Partei zu kriegen. Und meine sehr spontane Antwort darauf war: Nein, das ist das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen kann. Worauf ich einen sehr verdutzten Parteifunktionär vor mir sah und dann eigentlich mich relativ schnell geschämt aus der Toilette gestohlen habe, froh war, dass das Spiel losging. Und am nächsten Tag hat mich mein Vater zu sich gerufen und hat mich gefragt, was ich denn da gestern zu dem Parteifunktionär und Präsidenten des Fußballvereins gesagt habe. Und ich habe ihm das ganz offen gesagt, was ich da gesagt habe. Und mein Vater hat dann darauf gemeint: Super, das hast du großartig gemacht, weil du sollst auf keinen Fall das irgendwie machen, was wir alle gemacht haben, und irgendwie glauben, du musst jetzt da genau ein ähnliches Leben oder einen ähnlichen Lebensentwurf realisieren oder dem nacheifern. Und das war für mich ein sehr großer Schlüsselmoment, weil mich mein eigener Vater sehr drin bestärkt hat, zu sagen: Nein, ich brauche das alles gar nicht.
Ja,
und
sehr schön.
Ja, das ist so eine spontane Situation. Oder eine Situation, die mir spontan einfällt, weil sie sehr prägend war.
Ja, sehr gut. Sollen wir uns damit begnügen oder fällt dir noch eine ein?
Ja, was mir vielleicht noch einfällt, ist dann die Episode, dass ich, wie ich Matura, also Abitur gemacht habe, da muss man ja immer bei diesem Jahresbuch angeben, was man mal machen möchte, so als Berufswunsch.
Ja.
Und ich habe dann reingeschrieben, Student und Unternehmer. Und ich habe gemerkt, dass das, ich meine, natürlich auch mit einer großen Naivität versehen.
Spezifischer ging es jetzt nicht, ne?
Ja, genau.
Scheinbar.
Und ich wurde dann schon sehr belächelt von meinen Mitschülerinnen, die gesagt haben: So, aha, was heißt das jetzt, Unternehmer? Und ich hatte ja selbst keine Ahnung. Es war einfach nur dieser große Wunsch, da irgendwie selbstständig zu agieren. Und habe gesagt: Das weiß ich noch nicht. Das wird sich schon noch ergeben. Und das war schon sehr prägend, weil eigentlich hat mich dass mir die anderen eigentlich ein bisschen belächelt haben, haben mich fast ein bisschen angestachelt. Und ich habe dann tatsächlich mit 19 mein erstes Unternehmen gegründet, also direkt nach dem Abi.
Wow.
Nach der Matura, wie
was
wir in Österreich.
Was hast du gemacht?
Ganz skurril. Ich habe gemeinsam mit meiner damaligen Lebenspartnerin, die ein paar Jahre älter war, ein Fitnessstudio übernommen. Also ganz was anderes, weil ich einfach sehr sportaffin war. Und hatte plötzlich mit 19 ein Fitnessstudio, mit 20 damals, glaube ich, irgendwie ein paar hunderttausend Euro Schulden, weil wir groß ausgebaut haben. Aber es ist irgendwie alles gut gegangen und war sicherlich ein Wendepunkt in meinem Leben im Sinne dessen, dass man sieht, dass eigentlich unternehmerisches Tun, und jetzt könnte ich unternehmerisch weglassen, dass einfach Tun Spaß macht. Man muss es einfach irgendwie anpacken.
Ja. Ja, wow. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, dann lass uns doch reinspringen in die Gründung des Ministeriums für Neugier und Zukunftslust. Wie kam es denn dazu?
Unser Zertifikatskurs Systemische Organisationsgestaltung und Führung war ruckzuck ausverkauft und fast täglich erreichen uns neue Anfragen für die Fortbildung. Deshalb kannst du dich jetzt schon anmelden für den nächsten Kurs, der Ende Januar 2025 in Berlin starten wird. Schreib uns einfach an akademie@become-better.org.
Der Ursprung liegt eigentlich in einem Buch, das bereits, glaube ich, 2018 erschienen ist, nämlich Der liebe Wolf Lotter, sehr bekannt unter anderem auch, weil er der Mitbegründer und Leitesseist vom Brand 1 war. Schreibt
genau,
ja auch
und auch hier im Podcast schon zu Gast
und
war.
Auch hier im Podcast schon
gerne
zu Gast war, genau. Und Wolf schreibt ja auch großartige Bücher. Und er hat 2018 das Buch So ein kleines gelbes Büchlein mit dem Titel Innovation. Und ich finde den viel schöneren Untertitel Streitschrift für barrierefreies Denken geschrieben. Und man merkt schon, der Wolf beschreibt hier keine Innovationsmethoden oder Tools, sondern eigentlich ist es eine philosophische Abhandlung, was brauchen wir, dass wir uns als Gesellschaft und Wirtschaft erneuern. Und Wolf hat da sehr metaphorisch geschrieben auch und hat gesagt, naja, eigentlich braucht das Digitale kein Ministerium, weil es ist eine Technologie. Auch die Dampfmaschine hat vor 200 Jahren kein Ministerium gebraucht. Auch das Fließband hat vor 100 Jahren kein Ministerium gebracht, obwohl das wirklich Technologien waren, wie heute eben das Digitale, das unsere Gesellschaft schon von Grund auf umkrempelt. Er glaubt aber, dass es eher etwas bräuchte, was den Entdeckergeist wieder fördert und hat ihn plädiert dafür, ein Ministerium für Neugier ins Leben zu rufen, weil er gemeint hat, dass Neugier eigentlich das beste Konjunktur- und Wohlstandsprogramm ist. Und Okay. Eigentlich hat mich dieser Satz nicht losgelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was dann passiert ist, so in den Jahren darauf, ist die Wahrnehmung, und ich weiß nicht, wie es dir geht dabei, Christina, aber die Wahrnehmung, dass den Leuten, und ich sage das jetzt auf Österreichisch, der Schmäh ausgeht. Ja? Mhm. Und wir sagen das in Österreich, wenn jemandem der Schmäh ausgeht, dann merken wir, die Leute werden stutzig, wissen nicht mehr weiter, werden verunsichert. Und ich habe das in sehr, sehr vielen Lebensbereichen gemerkt. Bei unseren jungen Studierenden, die uns gesagt haben, sie wollen keine Kinder mehr in die Welt setzen, weil das ist alles furchtbar. Ich habe das bei unseren Kunden erlebt, die einfach aufgrund dieser verschiedensten, ich will das Wort Polykrise, Stapelkrise alles gar nicht nennen, aber aufgrund dieser verschiedensten Ereignisse einfach auch schon sehr verzweifelt waren. Und man hat auch gemerkt, dass den Leuten so ein bisschen wirklich der Bock darauf ausgeht, dass sie positiv über Zukunft nachdenken. Und das war für uns eigentlich so ein Anlasspunkt zu sagen, wir probieren etwas aus. Wir möchten eigentlich mit dem Thema spielen. Ministerium für Neugier ist schon dargelegen, von Wolf Lotter als Vorschlag. Wir haben dann das Kunstwort Zukunftslust noch hinzugefügt und haben dann Wolf Lotter angerufen, haben gesagt, Wolf, Idee wäre, hier etwas daraus zu machen. Hast du etwas dagegen? Das Gegenteil war der Fall, er war hoch erfreut und hat gesagt, endlich macht jemand was aus meinen Gedanken, die ich in Bücher schreibe. Ich komme da sofort, wenn ihr das eröffnet, und wir haben das dann tatsächlich vor 1,5 Jahren in Linz in der Tabakfabrik auch eröffnet, unter Anführungszeichen. Es soll ja kein physischer Raum sein. Und hatten noch nicht wirklich alle Ideen natürlich im Kopf, was das werden will, aber wir haben einmal gestartet. Und ja, das war so die Gründung.
Sehr schön. Und ihr kanntet euch gar nicht vorher. Ihr habt ihn also wirklich einfach so kontaktiert.
Doch, ich kannte ihn von den Brand 1-Konferenzen in Hamburg. Da haben wir uns schon mal unterhalten über ein bisschen die österreichische Persönlichkeit und Natur sozusagen. Aber das waren wirklich eher kurze, flüchtige Begegnungen.
Ja. Du hast es jetzt schon so ein bisschen angerissen. Was ist denn die Mission dieses Ministeriums? Also wofür tretet ihr denn da jetzt ein? Oder wir, ich gehöre ja auch dazu.
Du gehörst auch dazu, genau so ist es, ja. Also ich glaube, es ist wirklich, und das ist das Schöne, das Wichtige für uns ist einmal, es ist eine reine Non-Profit-Initiative. Also wir verfolgen mit dem Ministerium für Neugier und Zukunftslust keinen wirtschaftlichen Zweck. Wir möchten aber sehr wohl an gesellschaftlichen Impact stiften, nämlich jenen, dass wir das, was du am Anfang so schön ausgeführt hast, nämlich eine gewisse Form von Neugier, eine gewisse Form von Entdeckergeist, ich sage jetzt bewusst rekultivieren, weil wir es vielleicht wieder ein bisschen mehr bräuchten. Ich nehme uns in Mitteleuropa und besonders im deutschsprachigen Raum schon als sehr satt wahr. Der Stefan Janssen hat so einen schönen Begriff der Wohlstandsbesoffenheit einmal ins Rennen geschmissen. Das heißt also, so richtig diese Lust auf zu sehen, ob es noch besser geht und noch besser geht und noch besser geht, die findet man wahrscheinlich woanders auf der Welt viel stärker ausgeprägt, als es in Europa ist. Da ist was verloren gegangen, auch über Jahre hinweg. Das ist sicherlich einmal die erste Geschichte. Wir wollen einfach, dass die Leute neugierig schauen, was können wir tun, um diese ganze Transformation, in der wir jetzt stecken, einfach auch gut zu meistern. Und dabei geht es, glaube ich, nicht nur um den Erhalt des Bestehenden, sondern auch die Chancen zu nutzen, die jetzt einfach alle da sind. Und da haben wir vielleicht bei der Digitalisierung in den letzten 30 Jahren nicht unbedingt, waren wir nicht unbedingt vorne dabei, wenn wir ganz ehrlich sind. Und jetzt gibt es aber trotzdem viele Chancen, die wir nutzen müssen, und Neugier ist sowas wie der Treibstoff für das. Das ist, glaube ich, so das erste Ding, das wir einfach kultivieren möchten, und das machen wir mit verschiedensten Formaten, da sprechen wir vielleicht dann noch drüber.
Ja, genau. Und Naja, da steckt ja auch viel drin. Also ja, erstmal stimme ich dir natürlich zu mit diesem Gesättigtsein und gleichzeitig aber auch sehr unruhig und aufgescheucht. Also so nehme ich auch viele gerade wahr. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Momentum ist, das dann eben aber auch eben nach, ne, auf die eine oder andere Seite kippen kann. Insofern wie gut zu sagen, Zukunft ist das, was wir aus ihr machen. Ja, also wir können Zukunft mitgestalten. Wir sind dem jetzt nicht ausgeliefert, wie sich alles so entwickelt. Und wir können das freudig mit beforschen, ne, was da möglich ist und da eben auch die Zeit zu investieren. Also das gefällt mir so wahnsinnig gut und es gibt auch so viel Gestaltungskraft zurück, ne, zu sagen, ich kann doch die Zukunft wirklich mitbestimmen. Und natürlich kann man sagen, ja, so als einzelne Person, ne, was kann ich da schon groß bewirken? Und ja, natürlich, wir müssen auch auf gesellschaftliche Strukturen schauen, überhaupt auf Strukturen schauen. Und gleichzeitig, ja, geht es aber auch darum, dass wir in einem guten Zustand bleiben müssen bei all dem und irgendwie auch Zugang behalten müssen zu unseren, ja, kreativen, innovativen Potenzialen. So.
Genau. Genau so ist es. Ja, du sprichst mir aus der Seele, weil eigentlich geht es darum, dass wir den Glauben behalten, dass Zukunft gestaltbar ist. Ich erlebe das in Gesprächen mit manchen Menschen gar nicht mehr, dass die daran glauben, dass es gestaltbar ist. Und wenn man zumindest eine Erkenntnis aus der Zukunftsforschung ernst nehmen, dann ist es diejenige, dass wenn wir keine positiven Zukunftsbilder haben, dann wird sich auch keine positive Zukunft einstellen. Weil wenn wir nur permanent negative und dystopische Bilder von der Zukunft haben, dann werden wir entweder unbewusst darauf hinarbeiten oder wir machen noch was viel Schlimmeres, nämlich wir sagen, es ist eh alles egal. Es ist egal, was ich tue. Es zahlt sich auch nicht aus, mich zu engagieren, weil es geht eh alles den Bach runter.
Ja.
Und das ist ganz schlimm, wenn das passiert und teilweise nehme ich das wahr. Und ich würde sagen, wenn wir, nehmen wir mal ein Beispiel, den Klimawandel, mir ist das Wort ja teilweise zu weich. Ich würde fast lieber Klimakatastrophe sagen, weil dann hätte es zumindest ein bisschen mehr.
Ja.
Ja,
Klimakrise.
die Klimakrise, ja, und selbst die Krise ist schon ein Wort, an das wir uns
Schon
sehr
zu
gewohnt
nett.
haben, schon zu nett und vor allem sehr, wir haben uns sehr stark daran gewöhnt. Aber dass wir wirklich tatsächlich, wenn wir das Thema anschauen, dass wir einfach Leute brauchen, die sich hier engagieren. Und was mich oft viel mehr erschreckt, ist gar nicht, dass das alles da ist, was jetzt da ist an Herausforderungen, sondern unsere Reaktion drauf, die einfach nicht mit Handeln irgendwie, die nicht in Handeln mündet. Und das ist ganz schade. Und
Total.
der Fred Pollack, einer der Gründerväter, sage ich mal, der modernen Zukunftsforschung, schon in den 1980er Jahren verstorben, der hat einmal so schön in seinen Studien auch etwas rausgefunden, was er auch über die Beobachtung von der Geschichte der Menschheit eigentlich durchaus auch erkundet hat. Nämlich er hat gesagt, dass wenn einer Kultur, einer bestimmten Hochkultur oder Kultur, die positiven Zukunftsbilder ausgehen, dann ist das der Anfang vom Ende. Dann ist man am absteigenden Ast. Und das konnte man gut beobachten bei den Griechen, beim Römischen Reich, bei den großen Herrschergeschlechtern im Mittelalter, bei den Medicis und Fuggers und wie sie alle hießen. Wenn so eine starke Sättigung eingetreten ist und eigentlich so ein positives Zukunftsbild nicht mehr da war, dann geht's bergab. Und also dafür möchte ich ernsthaft alles tun, damit wir das in Europa verhindern, weil wir stehen, glaube ich, knapp an einem Punkt davor.
Ja, da zum Thema positive Zukunftsvorstellungen gefallen mir ja gerade sehr diese sehr positiven Bilder von KI, also gerade im Zusammenhang mit Klimakatastrophe. Ne, weil ich meine, diese dystopischen Bilder sagen ja, naja, die KI und wenn die dann irgendwann immer mehr die Macht übernimmt und beginnt, unsere Welt zu gestalten, dann wird alles sinnlos und freudlos und alles geht unter. Und das positive Bild dazu ist zu sagen, nee, die KI, die ist total schlau, die Welt, die Grünen und die rettet unseren Planeten und hilft uns dabei, die Klimakrise nochmal, beziehungsweise die Katastrophe nochmal abzuwenden, ja. So.
Ja, sehr. Also ich glaube, dass Gott sei Dank habe ich das Gefühl, dass immer mehr Menschen daran arbeiten, positive Zukunftsbilder in Publikationen, in verschiedensten Magazinen etc. sichtbar zu machen, weil das so wichtig ist. Ja. Also wenn wir die nicht haben, dann wird es schwierig. Und ich bin jetzt auch nicht der große Freund von Utopien. Das ist ganz schwierig, weil Utopien einen natürlich ein bisschen aus der Verantwortung nehmen, ins Handeln zu kommen, weil das ja oft noch sehr weit weg ist. Es gibt aber den schönen Begriff der Realutopien, also wo das einfach klarer skizziert wird, was damit gemeint ist und es damit näher in die Gegenwart rückt und damit eigentlich schon die Handlungsbereitschaft von Menschen erhöht. Also Realutopien gibt es ja bereits einige. Ich würde mal sagen, zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie ist schon eine Realutopie. Das heißt, da gibt es schon existierende Vorschläge, die vielleicht noch nicht breit ausgerollt sind, aber die immer da sind. Und das gibt es ja auch. Du bist ja Expertin für Organisationen. Auch soziokratische Organisationen, würde ich sagen, sind Realutopien. Das gibt es natürlich. Da gibt es Leuchttürme, genug auch mittlerweile, Gott sei Dank. Aber in der Breite hat das noch absolut keine Akzeptanz gefunden. Mhm. Und die machen aus meiner Sicht mehr Mut und mehr Handlungslust als wie Utopien, die oftmals sehr weit in der Zukunft erst sind.
Ja, was macht dir denn Zukunftslust? Also was hast du denn so für Bilder, die dir, weiß ich nicht, die du vielleicht auch nutzt an Tagen, wo du denkst, und dann kannst du es aktivieren?
Also ich glaube, wie jeder Mensch habe ich diese Tage. Ich glaube, ich habe sie sogar durchaus sehr oft. Ich glaube auch, dass das Ministerium Teil von Selbstmotivation ist, wenn ich so ehrlich sein darf. Mhm. Aber bei mir ist sicherlich die große Herausforderung, ich bin sowas wie ein Informationsjunkie. Also ich schaffe es nicht, mehrmals am Tag Nachrichten zu checken, weil mich einfach interessiert, was los ist auf dieser Welt. Und wenn man ganz ehrlich ist, es geht kaum jemandem nach dem Konsum von Nachrichten besser als vorher. Mhm. Wenn man realistisch draufschaut auf das Weltgeschehen. Und was ich mir suche, sind tatsächlich unterschiedlichste Kanäle, die bewusst auf das Thema Good News setzen. Die gibt's Gott sei Dank. Die gibt's auch auf allen Medien. Ich mache das hauptsächlich, muss ich ehrlich sagen, sogar in den sozialen Medien sehr stark, dass ich diese Good News mit Watson oder es gibt das Good News Magazine und so weiter mir auch anschaue, wo ja genau das beschrieben wird, was wir so dringend bräuchten, nämlich das Gelingen von Dingen. Dass wir sehen, es gelingen Dinge sehr wohl. Es gelingen uns auch beim Thema Klimadinge. Ich habe jetzt gerade wieder einen schönen Artikel über die Möglichkeit, Plastik aus dem Meer rauszufischen, wo schon Dinge super funktionieren, besser als bei Ocean Cleanup gelesen, etc. Also sich bewusst auch trotz des Informationsbedürfnisses über das Weltgeschehen solche Quellen zu suchen, ist für mich ein Zugang, der mir hilft.
Ja. Ja, sehr schön. Da verlinken wir natürlich gerne auch in den Shownotes, wer da jetzt ein bisschen rumstöbern möchte. Was erreichen wir denn mit dieser Initiative? Also was wäre denn dazu das Zukunftsbild? Wohin führt das alles noch?
Also wir haben ungefähr nach einem halben Jahr uns entschieden. Also wir sind im September 2022 gestartet. Und haben uns ungefähr nach einem halben Jahr dazu entschieden zu sagen, wir müssen diese Initiative öffnen. Es reicht nicht, wenn wir ein paar Formate machen und wenn wir ein paar Talks machen und die stellen wir online. Das reicht nicht aus. Und haben uns dazu entschieden, dass jeder Mann und jede Frau Botschafterin des Ministeriums für Neugier und Zukunftslust werden kann. Das ist ja auch eine Einladung, die du dankenswerterweise gefolgt bist. Und wir haben jetzt, glaube ich, 670 Leute eingesammelt in 6 Ländern, die sich durch die Unterfertigung des Manifests sozusagen hier engagieren können. Und was ist unsere Zukunftsvision? Wir möchten natürlich jedem Botschafter und jeder Botschafterin die Möglichkeit geben, in ihrem direkten Umfeld aktiv zu werden. Das kann sowieso jeder mal grundsätzlich, indem man einfach die Dinge auf eine positive Zukunft lenkt und halt neugierig auch versucht, Zusammenhänge zu verstehen und Erkenntnisse zu gewinnen, also auf gut Deutsch zu lernen, was so wichtig ist. Weil je komplexer die Welt wird, desto mehr sollten wir lernen, wie es funktioniert, sonst haben die Populisten mit einfachen Antworten Oberwasser. Ja. Das möchte ich auch verhindern. Und das andere ist natürlich, was durchaus für uns eine große Aufgabe ist, weil wir das als Non-Profit-Initiative auch so on top machen, ist natürlich Formate zu entwickeln, wo wir mehr und mehr Beteiligung für Botschafterinnen an dieser Initiative möglich machen. Und da gibt es zum Beispiel die Neugier-Salons. Das ist so eine erste Geschichte, wo Botschafterinnen bei sich selbst Menschen einladen können und sich dann einen Live-Talk mit einer spannenden Person exklusiv anhören können. Wir streamen das exklusiv nur für Botschafterinnen die bei sich etwas einrichten und danach sofort in die Diskussion und in die Ideenentwicklung gehen können. Was können Sie in Ihrem Bereich tun?
Ja.
Auch in Ihrem geografischen Bereich. Und da soll noch viel, viel mehr kommen. Das heißt also, wenn du mich nach einer Vision fragst, möglichst viele Möglichkeiten schaffen, damit sich Leute für eine positive Zukunft engagieren können. Das ist die Vision.
Ja, und diese Neugier-Salons, die sind ja jetzt auch schon angelaufen. Wie gut wird denn das angenommen? Also wie viele gibt es denn schon, die sagen, ich möchte es mal hosten? Also ich hatte zum Beispiel direkt so einen Impuls und hatte gesagt, ach, das will ich unbedingt machen. Mhm. Und dann ging es aber vom Termin her nicht. Dann habe ich gedacht, ach, dann nehme ich den nächsten. Dann ging der auch wieder nicht. Das ist so ein bisschen voraussetzungsvoll. Also wahrscheinlich bräuchte ich eine längere Vorlaufzeit irgendwie. Ja.
Ja, also das Format funktioniert extrem gut. Wir haben jetzt 4 Neugier-Salons gehostet, mit unterschiedlichen Personen und Persönlichkeiten und haben auch immer thematisch ein bisschen einen anderen Schwerpunkt mit drinnen, der aber grundsätzlich natürlich immer mit dem Thema Neugier und Zukunftslust connected ist. Ja. Wir hatten jedes Mal 10 bis 12 unterschiedliche Salons, das heißt also Botschafterinnen, die in ihrer Heimatstadt einfach Menschen eingeladen haben und gesagt haben, kommt zu mir, hört euch den Talk an und lasst uns dann diskutieren. Und das war von Hamburg über Bremen, über Bielefeld, über Heidelberg, über München, über Graz, über Wien, über Zürich, in verschiedensten Städten mittlerweile. Ich glaube, es waren schon über 20 Städte. Und im Schnitt kommen dann dort zwischen 7, 8 bis teilweise 30 Leute zusammen. Mhm. Je nachdem, wie aktiv halt die Botschafterinnen vor Ort sind und wie gut sie da ihr Netzwerk aktivieren können. Und wir kriegen dann das Feedback, dass die Leute natürlich sehr, sehr schöne Gespräche im Nachfeld führen. Wir kriegen auch viel Feedback, was wir besser machen könnten, was wichtig ist. Und wir haben natürlich auch die Idee, dass wir das durchaus auch ein bisschen on the road bringen wollen, weil derzeit machen wir das halt alles von Linz aus, weil wir hier auch ein Filmunternehmen haben, das das perfekt streamt. Hier auch noch einmal Dank an Amago Film, die machen das kostenlos für uns, weil sie die Geschichte toll finden. Aber die Idee ist, das natürlich nächstes Jahr auch tatsächlich on the road zu bringen. Das heißt also, Station zu machen in Hamburg, in Bielefeld, in Wien, vielleicht auch in Berlin, um halt einfach auch vielleicht vor Ort noch einmal mit anderen Leuten spannend ins Gespräch zu kommen und größere Formate, wo Leute noch einmal in den Austausch gehen, auch zu entwickeln.
Ja, super. Und da kommen wir natürlich direkt auch zu der Frage, Es machen alles Menschen, die ja auch eigentlich hochbezahlte Arbeit machen. Aber du hast auch ja wirklich hochkarätige Menschen gewinnen können, dass die da ja auch in diesen Salons da als Sprecher zur Verfügung stehen. Ja. Gleichzeitig wirft es natürlich die Frage auf, geht es so weiter, ne? Und was ist auch mit deiner Zeit, die du da investierst oder mit den Strukturen, die ihr da bereitstellt? Also geht das auf Dauer, dass da kein Geld fließt?
Das ist eine gute und durchaus herausfordernde Frage, der wir uns jetzt wahrscheinlich tagtäglich stellen. Also ich glaube, was gut funktioniert, ist tatsächlich, dass die Menschen sich bereit erklären, hier zu kommen und kein Honorar zu verlangen für diese Geschichte. Das merken wir, dass wir hier einfach Gott sei Dank sehr gute Zustimmung haben. Es waren schon tolle Leute. Der Wolf war natürlich selbst, Wolf Lotter war schon hier, Martina Mara war hier, Reza Rezavi war hier, es kommt Ali Malocci noch zu uns heuer. Also es sind wirklich hochkarätige Talkgäste, die sich alle kostenlos für die Sache zur Verfügung stellen. Für uns ist es natürlich eine Challenge, dass wir wissen, über kurz oder lang müssen wir ein Social Business draus machen. Also nach wie vor auf Non-Profit ausgelegt, weil das nicht unsere Bedingung ist, wie wir arbeiten wollen. Aber wir müssen natürlich die Sache finanzieren, weil es läuft viel Zeit, viel Energie und natürlich muss ich auch ehrlich sagen, eigene finanzielle Mittel rein. Wir finanzieren das jetzt einfach, weil wir es gut finden. Und ich glaube, dass wir dieses Ökosystemdenken dringend brauchen, alle mitsammen. Das heißt, jeder sollte etwas einbringen, was vielleicht nicht einen unmittelbaren Vorteil für ihn bringt, aber einen mittelbaren immer. Weil wenn wir es schaffen, in Europa eine positive Zukunft zu gestalten, haben wir alle was davon. Und ich denke, wir brauchen hier einfach, ja, wir brauchen über schlicht einfach ein soziales, ein Social Business Model dafür,
Ja.
Und sind da ja gerade mit ein paar Ideen auch am Entwickeln am Start.
Okay, ja. Ich denke nämlich auch, weil, also ich habe das auch schon öfter erleben dürfen, ne, dass auch gerade so Initiativen oder sagen wir mal Communities, ne, häufig dann sehr davon profitieren, wenn da ein, zwei Menschen sind, die da wahnsinnig investieren. Und genau, und wenn die dann aber irgendwann sagen, ja, ich muss jetzt aber irgendwie auch mal wieder Geld verdienen, dann wird
Dann
es
schläft das
schwierig.
ein. Ja, genau.
Ja,
Das ist
genau.
tatsächlich so. Ja, also für die Herausforderung stehen wir durchaus. Das sind wir uns sehr bewusst.
Ja. Wie kann man denn noch mitmachen? Also man kann sich anmelden und sagen, so, ich bin jetzt hier auch, ich unterzeichne das,
Genau.
ich bin dabei, ich finde es toll. Und dann kann ich sagen, ja gut, ich bin jetzt Botschafterin und jetzt kann ich einen Salon hosten und dann kann ich das nutzen, beziehungsweise kann das dann wieder teilen, zum Beispiel in sozialen Medien oder. Was würdet ihr euch noch wünschen? Wie kann man euch noch unterstützen, wenn man jetzt sagt, das finde ich toll? Gibt es noch irgendwas?
Also, wie man uns unterstützen kann, ist sicherlich die Tatsache, dass man einerseits, wenn wir tatsächlich sozusagen on Tour gehen mit unseren Salons, dass wir hier vor Ort Unterstützerinnen finden, die uns helfen, weil wir natürlich nicht in allen Städten, wo wir gerne aufschlagen würden, weil dort engagierte Botschafterinnen sind, ein Netzwerk haben. Das heißt also, wir freuen uns, wenn uns dann jemand eine schöne Räumlichkeit zur Verfügung stellt. Wir freuen uns, wenn wir dann die Möglichkeit haben, dass vielleicht irgendjemand, so banal das klingt, sowas wie die Getränke und der Catering, oder Catering muss es nicht sein, also nicht falsch verstehen, sondern irgendwelche Snacks sponsert. Also
Cracker, ja.
all, ja genau, also wahrscheinlich reicht ja das auch aus. Aber es geht einfach um so diese Kleinigkeiten, und ich glaube, die kriegt man schön zusammen, wenn uns die Leute hier unterstützen. Das ist sicher das Erste. Dann freuen wir uns natürlich auch über Ideen, die wir bekommen. Wir können natürlich eben genau aufgrund dessen, was du gesagt hast, dass oft mangelnde Ressourcen da sind, natürlich nicht alle Ideen umsetzen, aber manche Ideen sind super, und das funktioniert sicher auch wesentlich besser. Und was wir planen für nächstes Jahr im Mai ist, dass wir ein Festival of Curiosity machen wollen, hier bei uns in Linz in der Tabakfabrik, und natürlich alle Botschafterinnen einladen dazu. Aber nicht nur ausschließlich als Gast zu kommen, sondern durchaus auch, wenn man will, selbst etwas einzubringen. Das heißt, also auch das ist eine Idee. Wir brauchen da bewusst ein bisschen Vorlaufzeit. Aber auch das ist eine Idee, an der wir jetzt sehr intensiv gerade arbeiten und wo wir auch schauen, halt, wie wir das gut aufstellen können, sodass das zu dem wird, was wir auch hoffen, nämlich wirklich zu einer Community, die sich auch wechselseitig inspiriert. Das heißt, wir finden es ganz toll, dass sich jetzt schon einige Leute gefunden haben über das Botschafterinnen-Netzwerk, die tatsächlich Dinge miteinander machen. Und das ist großartig, wenn das passiert. Und da wünschen wir uns einfach noch, dass wir noch mehr Zeit, Energie, Kraft haben, solche Formate zu entwickeln.
Ja, wunderbar. Wie geht das zusammen mit deinem anderen Business? Also ich meine, es wäre doch nur schön, wenn es dein Business als Dankeschön auch noch ein bisschen befeuern würde. Also kannst du da schon positive Effekte sehen?
Also positive Effekte fürs Business würde ich jetzt nicht, also zu direkte würde ich jetzt nicht sagen, indirekte gibt es sicher.
Ja, ist halt
Das
Image-Transfer
ein
irgendwie, ja.
Image-Transfer, ja genau, möglicherweise. Und wir schließen vielleicht ein bisschen andere Personen oder Menschen, die wir vorher nicht gekannt haben. Das Gute ist, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grundvorteil, dass das Gute ist bei uns natürlich, dass wir eigentlich seit Jahren ein sehr stabil und gut laufendes Business haben, sonst hätten wir wahrscheinlich auch jetzt keine Non-Profit-Initiative ins Leben gerufen, sondern uns vermehrt um unser Business kümmern müssen.
Ja.
Das heißt, wir haben Gott sei Dank eine sehr, sehr stabile Lage. Aber natürlich, ja, es nimmt mir durchaus ein bisschen Zeit von meinem üblichen Business, was aber für mich völlig okay ist, weil ich erstens sowieso sehr gern viel arbeite. Und ja, in unserem Business ist das, glaube ich, eh so. Ob man dann einfach einige Tage im Jahr bewusst für das zur Verfügung steht, wo es halt dann vielleicht keine Rechnung zu stellen gibt, aber man das Gefühl hat, man tut was Gutes. Ist vielleicht eine kleine Alterserscheinung auch, aber das gibt mir derzeit mehr, als wie es wären noch irgendwie zwei Projekte mehr.
Ja.
Und wahrscheinlich hätte ich es vor 10 oder 15 Jahren nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christina, aber ich glaube, das ist bei mir ein Thema. Ich kratze ja am 50er, und
Ja, ich bin schon drüber, ja.
gefühlt ist das halt gerade so eine Phase, wo ich merke, dass dieses Engagement für etwas Größeres, ohne es bitte jetzt überhöhen zu wollen, dass mir das selbst sehr gut tut und ich gerne auf ein paar andere Dinge verzichten kann.
Ja, genau. Wunderbar. Worauf bist denn du gerade am meisten neugierig?
Wer Fußball-Europameister wird, nachdem Österreich jetzt ausgeschieden ist, vielleicht gar nicht mehr so neugierig als Geheimfavorit. Nein, das war jetzt eine spontane Antwort. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin ein sehr politischer Mensch. Ich bin natürlich sehr neugierig darauf. Wir haben in Österreich unsere Nationalratswahlen. Das ist wie die Bundestagswahl in Deutschland im Herbst. Da bin ich sehr neugierig auf das Ergebnis. Ich bin neugierig, wie die Wahlen in Frankreich ausgehen. Ich bin sehr neugierig, wie die US-amerikanische Wahl ausgeht, die ja wirklich zu einer Farce verkommt gerade. Also ich glaube, dass heuer einfach in diesem Superwahljahr so viele politische Weichenstellungen erfolgen. Und ich bin sehr neugierig darauf, was da passiert. Und ich glaube, dass man in Zeiten wie diesen, und das gilt auch für uns als Ministerium, dass man nicht unpolitisch sein kann. Also wir sind hochpolitisch, aber wir sind nicht parteiisch. Aber es geht uns um ein paar Dinge. Und ich glaube, wir sollten schon ein paar Sachen, also wir sollten alle Energie bündeln, damit wir ein paar Sachen, die uns eher in das vorige Jahrhundert zurückschmeißen, verhindern.
Ja, sehr schön gesagt. Ja, lieber Patrick, ich stimme dir voll zu. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du die Zeit gefunden hast in all dem Trubel. Und ja, wie schön, dass wir sprechen konnten.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Tolles Format. Danke, Christina. Gerne.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.